Der französische Präsident Macron hat für heute Unterstützerländer der Ukraine, die sogenannte Koalition der Willigen, eingeladen.
Wie breit ist diese Koalition? Wer gehört da eigentlich dazu? Und welche Beschlüsse werden für die Ukraine gefasst? Das hört ihr jetzt in
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
Also er ist gestern in Paris schon angekommen, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Heute Treffen von 31 Delegierten, die sich überlegen, wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden.
Bislang ist Russland nicht zu einem Waffenstillstand bereit. Das ist ein klares Zeichen. Russland will den Krieg fortsetzen.
So sieht es Zelensky. Russland ist natürlich nicht dabei in Paris, aber dafür neben Europa auch die Türkei, Kanada und Australien. Es soll eben um nachhaltigen Waffenstillstand gehen in der Ukraine. Und auf dem Weg dahin will man sich fragen, wie kann man die Ukraine unterstützen? Das alles ein paar Tage, nachdem die USA ja mit Russland und mit der Ukraine in Saudi-Arabien gesprochen hat. Ihr habt es mitbekommen, in Riad. Was ist also die Position von Europa und was ist von Europa zu erwarten? Darüber sprechen wir jetzt mit der Konflikt- und Friedensforscherin Nicole Deitelhoff, Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist von den Gesprächen in Paris zu erwarten? Europa kann ja nicht alleine für Frieden sorgen.
Nein, das kann es ganz sicher nicht, aber es kann natürlich ein Paket auf den Tisch legen, um sich unverzichtbar zu machen für einen Frieden in der Ukraine. Und das steckt im Grunde genommen auch hinter diesen Treffen, dieser Koalition der Willigen, über die wir in den letzten Wochen so viel gehört haben. Also man versucht deutlich zu machen, man kann beispielsweise über Friedenstruppen, aber natürlich auch über militärische Hilfe im Sinne einer Sicherheitsgarantie die Ukraine dauerhaft unterstützen.
Diese Koalition der Willigen wird immer größer, jetzt in Australien. In der Türkei mit dabei. Ist das ein bisschen das Prinzip, viel hilft viel?
Ich glaube gar nicht viel hilft viel, sondern eher sehr unterschiedliche Partner aus unterschiedlichen Weltregionen machen deutlich, dass die Welt einen Frieden will und sind gemeinsam bereit, einen solchen Prozess zu unterstützen. Und das ist schon ein Unterschied im Vergleich jetzt zu einer rein europäischen Gemeinschaft, die hier gemeinsam was auf die Beine stellt, sondern tatsächlich die Welt will das auch.
Jetzt haben Sie das Paket schon angesprochen. Für Russland muss man ja festhalten, läuft es im Krieg gerade recht gut, verzeichnet Gewinne. Heißt, die EU muss der Ukraine mit Waffen und Truppen helfen?
Also was ganz sicher momentan benötigt wird, sind Waffen, sind Munition, also mehr militärische Unterstützung für die Ukraine, die sehr unter Druck geraten ist an den Frontlinien. Aber dauerhaft geht es natürlich noch um was ganz anderes. Es geht darum, dass man eventuell, sollten wir mal dahin kommen, auch eine allgemeine Waffenruhe absichern hilft, einen Friedensvertrag absichern hilft, beispielsweise auch durch Friedenstruppen. Und dass man sich überlegt, wie kann man die Ukraine und wie immer sie aussehen wird, wenn wir einen solchen Friedensvertrag haben, wie kann man sie so auch politisch, auch ökonomisch unterstützen, dass sie sich dauerhaft auch selbst absichern kann.
Wenn Sie sagen, es braucht Truppen, um den Frieden zu sichern oder zu einem Frieden zu kommen, um der Ukraine Sicherheit zu garantieren, was ist Ihr Eindruck? Alle, die da zusammenkommen in Paris, ziehen die an einem Strang?
Nein, das ist ganz sicher nicht so. Wir haben durchaus Dissens zwischen den Partnern, den möglichen Partnern, die hier zusammenkommen. Beispielsweise wissen wir, dass Italien gar kein Interesse daran hat, Soldatinnen oder Soldaten in die Ukraine zu entsenden, sondern hier möchte man lieber von außen helfen, sei es militärisch, sei es politisch. Und das geht auch anderen Staaten so. Auch Deutschland ist bis jetzt ja noch nicht bereit, eigentlich über konkrete Truppen etwa zu sprechen. Das ist eine Position, die eher Großbritannien und Frankreich, die das Ganze auch koordinieren, vorantreiben. Deswegen sprechen wir auch über eine Koalition der Willigen. Es könnte eben durchaus sein, dass sich ein Teil dieser Gruppe dann entscheide, tatsächlich auch Truppen dort zu stationieren, während andere eher finanziell aushelfen oder eben durch militärische Ausstattung weiterhelfen.
Dann muss aber der ukrainische Präsident Zelensky da zuschauen in Paris, wie diese Koalition der Willigen erstmal klarkommen muss, ob sie willig ist und wie willig, oder?
Naja, also das Schöne an solchen Koalitionen und solchen eher losen Gruppierungen ist natürlich, dass man ganz unterschiedliche Ressourcen auf den Tisch legen kann und sagen kann, das ist es, was ich beitragen kann, das mache ich auch, wenn ihr eben etwas anderes tut. Ja. Und das, glaube ich, darum geht es momentan, zu gucken, wer kann und wird und ist auch bereit, was zu tun und dann ein Gesamtpaket zu schnüren.
Frau Deitelhoff, abschließend, was erwarten Sie von dem möglichen Bundeskanzler Friedrich Merz? Wir haben bei Olaf Scholz gemerkt, Ukraine-Unterstützungsfragen, Sie haben bei ihm Priorität oder sind sehr oft auf der Agenda auch überlegt worden?
Ich glaube, dass wir bei Friedrich Merz erleben werden, dass das ähnlich bleibt. Also auch für ihn hat die Ukraine-Unterstützung eine sehr hohe Priorität. Ich glaube, sie wird noch robuster werden. Und ich glaube auch, dass wir erwarten können, dass er sich gerade auch im Tandem mit Frankreich wieder stärker engagieren wird, als wir das vielleicht zuletzt in der alten Bundesregierung erlebt haben.
Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer haben wieder zum Treffen der Koalition der Willigen eingeladen. In Paris geht es heute um die Unterstützung der Ukraine. Wie die aussehen kann, das hat uns Nicole Deitelhoff erklärt vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.